Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli Radio. Mein Name ist Jenny Degen.
Und ich bin der Lukas Meili.
Heute nehmen wir Sie mit in einen ganz besonderen Staat. Einen, der von einer Königin und einem König regiert wird, wo Soldaten die Grenzen bewachen und wo sich Arbeiter um die Aufzucht der Jungen kümmern. Die Bewohnerinnen und Bewohner von diesem Staat sieht man fast nie. Sie leben in einem verwinkelten Tunnelsystem unter der Erde. Die Beschreibung von diesem Staat tönt, als käme sie direkt aus einer Fantasy-Geschichte. Tatsächlich findet man ihn aber im Zolli, im Haus Gamgoas. Und vielleicht sind sie auch schon mal dran vorbeigelaufen. Die Rede ist vom Termitenhügel. Dortin lebt ein Volk mit 10'000 Insekten.
In der heutigen Sendung reden wir mit dem Philipp Spindler, einem Tierpfleger der Termiten, und der Friederike von Huwald, ihrer Kuratorin. Sie erzählen uns, warum der Zolli überhaupt Termiten hat, wieso der Philipp Spindler Grundlagenarbeit in der Termitenzucht macht und warum er dabei ein bisschen unter Zeitdruck ist. Der Termitenhügel im Zolli hat nämlich ein Ablaufdatum. Dann reden wir mit der Susanne und dem Christoph Gerber. Sie haben vor 40 Jahren Termiten vor Ort in der afrikanischen Savanne erforscht und vieles über die Arbeitsteilung bei diesen hoch organisierten Insekten herausgefunden, die man bis dann noch nicht gewusst hat. Von ihren Erfahrungen profitiert heute der Tierpfleger Philipp Spindler bei seinen Zuchtversuchen.
Und schließlich machen wir noch eine Schaltung in den Süden von Afrika. Zimbabwe hat der Architekt Mick Pierce nämlich ein Gebäude gebaut, wo ganz ohne Klimaanlage auskommt und was trotzdem angenehm kühl ist. Die Idee für den Kühlmechanismus hat er sich in der Natur abgeschaut, bei den Termiten. Zuerst hören wir aber ins Gespräch mit dem Philipp Spindler und der Friederike von Huwald rein.
Herzlich willkommen, Philipp Spindler und Friederike von Huwald, zu dem Gespräch über Termiten. Jetzt im Haus Gamgoas hat es einerseits Laien, es hat Nilkrokodil, es hat auch noch Zwergmangusten und dann steht dort auch noch ein Termitenhügel. Also so einen grossen, so ein bisschen unförmigen Haufen, wo man eigentlich gar nicht so viel sieht. Warum hat der Zolli eigentlich Termiten?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich tun wir ja gerne etwas ausstellen, wo man sieht. Aber Termiten gehören auch zum Ökologiesystem, die dann die Sachen, die zerfallen, abbauen. Und das gehört eigentlich ein bisschen zum Bild Tosha Gamgoas Haus, wo man eigentlich vom Zerfall und vom Wiederaufbau zeigen will. Und die spielen halt sind das wichtigste Zahnrad in diesem ganzen Kreislauf.
Seit wann hat denn der Zolli Termiten?
Ja, man hat seit 2002 Termiten, also ein Jahr vorher hat man Termiten geholt, hat das dann probiert, die zu züchten, nachzuzüchten und hat da quasi die neue Anlage mit belebt, um mal zu schauen, wie das geht und wie das verhebt. Hat dann gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat und hat aber dann im Laufe der nächsten Jahre eigentlich mit ein paar Verlusten dann doch es geschafft, Termiten gut halten zu können und sie zu zeigen.
Jetzt kann man denken, Termiten, das sind einfach Insekten, die vermehren sich ja von allein. Warum züchtet denn der Zolli Termiten?
Es ist so, dass der Zolli natürlich versucht, alle Tiere, die wir im Zoo halten, zu züchten. Und die Termiten sind eine enorme Herausforderung. Es ist ja so, dass man durch die Zucht oder wenn man noch vorher sich überlegt, bevor man zur Zucht kommt, muss man erstmal eine Tierart gut halten. Und das gehört natürlich zu den Kernaufgaben von dem Zoo, dass er sich damit ganz intensiv beschäftigt, wie man eine Tierart hält. Man weiß auch, dass irgendwann wird auch mal ein Termitenvolk nicht mehr da sein. Und weil man auch wusste, wie schwierig das eigentlich ist, an Termiten zu kommen, man kann die heutzutage nicht mehr einfach importieren, das möchte man auch nicht, hat man dann eigentlich beschlossen, dass man diese ganzen Erfahrungen, die man gesammelt hat, noch mehr intensiviert und dann wirklich versucht, sie zu züchten. Und das ist natürlich eine der schwierigsten Aufgaben, würde ich fast sagen, Termiten zu züchten, weil es da ganz, ganz, ganz wenig Informationen gibt. Partnerzoo in Bern, denen ist das geglückt. und mit denen ist man dann auch im Austausch, aber es gibt ganz, ganz, ganz wenig Informationen über die Zucht von Termiten und das ist natürlich dann ein tolles Forschungsobjekt, wo wir besonders hier Philipp Spindler sich auch reinkniet.
Wenn Sie sagen, die sterben dann auch irgendwann, also ein Termitenhügel ist nicht etwas, das einfach auf ewig immer wieder neu bewohnt wird?
Also neu bewohnt von den Termiten sicher nicht. Also das heisst, nach etwa ca. 20 Jahren stirbt das Königspaar und erzwungenermassen stirbt der ganze Staat, also die Arbeiter und Soldaten. Aber in der Natur draussen werden die Hügel eben weiter benutzt. Also es ziehen andere Tiere ein, wie Zwergmangusten oder irgendwelche Erdferkel. Oder und, wo du das dann weiter benutzt. Aber das wird im Zoo bei uns halt nicht so stattfinden. Und wir würden da halt gerne einen neuen Hügel, also beziehungsweise ein neues Volk, da wieder ausstellen.
Aber wenn ich jetzt das nachrechne, Sie haben gesagt, 2002 sind die Termiten da angekommen. Das heisst, wenn man jetzt seit 20 Jahren, das ist, wird in dem Fall bald mal der Fall sein.
Keiner kann natürlich sagen, 20 Jahre. Und nie, nie 22 Jahre oder so. Also wir pokern natürlich gerade, wir sind seit 2 Jahren, ist der Philipp Spindler sehr gut dabei mit der Zucht. Aber es ist natürlich, wir hoffen, dass es vielleicht doch noch ein bisschen länger geht als 20 Jahre. Das würde uns ein bisschen Zeit kaufen. Und es zeigt eben auch, wie komplex das Ganze ist, dass man eben nicht einfach in die Hände klatschen kann und dann steht das zweite Volk oder das Ersatzvolk parat. Und es braucht wirklich sehr viel Feingefühl und es dauert eben leider auch seine Zeit.
Staat, Volk, Königspaar. Die Begriffe, die man zur Beschreibung von Termiten braucht, tönen es schon an. Die Insekten leben in einer hochkomplex organisierten Welt. Darum ist jetzt auch der Moment gekommen für einen kurzen Termitensteckbrief. Er kommt von der Biologin und Zolli-Mitarbeiterin Dina Gebhardt.
Termiten sind Insekten. So viel ist klar. Sie kommen dort auf der Welt vor, wo es warm ist, also bis etwa zum 40. Breitengrad. Im Norden heisst es etwa bis San Francisco, Athen oder Tokio und im Süden bis Buenos Aires, Kapstadt oder Sydney. Es gibt über 2'900 verschiedene Termitenarten auf der Welt. Obwohl sie ein bisschen aussehen wie Ameisen, sind sie gar nicht mit ihnen verwandt. Die Termitenart, die im Zolli lebt, heisst Macrothermes bellicosus. Sie ist die grösste Termitenart auf der Welt. Sie lebt in einem trichterförmigen Hügel, wie man es vielleicht von Bildern aus Afrika kennt. Aber nicht alle Termiten wohnen in so Termitenhügeln. Es leben auch ein paar vollständig unter der Erde, andere nisten sich in Holz ein und wieder andere leben in Nester auf den Bäumen. Ein Termitenstaat ist ziemlich gut durchorganisiert. Bei unseren Zolli-Termiten dreht sich alles ums Königspaar, wo eine Kammer im Zentrum des Termitenhügels bewohnt. Die einzige Aufgabe der Königin ist es, Eier zu legen. In einem grossen Termitenhügel können es mehrere 10'000 am Tag sein. Und die einzige Aufgabe des Königs ist es, sie ständig neu zu begatten. Die beiden verlassen ihre Kammern also nie. Neben der Königin und dem König leben auch noch Soldaten und Arbeiter im Termitenstock. Obwohl die Tiere in der Biologie in männlicher Form bezeichnet werden, handelt es sich hier um männliche und auch um weibliche Tiere. Die Soldaten haben einen grossen Kopf mit starken Mundwerkzeugen. Sie beschützen den Termitenstock vor Feinden, wie zum Beispiel vor Ameisen oder vor Mangusten. Die Arbeiter bauen Gänge, stocken den Termitenhügel auf und pflegen die Königin und den König. Sie gehen draussen Nahrung sammeln, zum Beispiel Blätter oder Äste. Das tote pflanzliche Material essen sie näher, erbrechen es dann wieder und auf diesen Ausscheidungen züchten sie näher einen Pilz. Dieser Pilz dient als Nahrung für alle anderen Termiten im Stock. Das heisst, es geht von Königin bis zu frisch geschlüpften Larven. Der Ort, wo sie den Pilz züchten, wird wissenschaftlich Pilzgarten genannt. Neben den Arbeitern und den Soldaten gibt es auch noch die sogenannten Geschlechtstiere. Die sind entweder weiblich oder männlich und sie haben Flügel. Je nach Klima schwärmen die einmal oder sogar mehrere Mal im Jahr aus. Bei diesem sogenannten Hochzeitsflug verlassen tausende geflügelte Geschlechtstiere den Hügel und suchen sich jemanden vom anderen Geschlecht zum Paaren. Mit einem Ziel, einen neuen Termitenstaat zu gründen. Zum Glück für uns Menschen gelingt das aber auch nur einem Bruchteil von ihnen. Sonst wäre wahrscheinlich in der kürzesten Zeit alles voller Termitenhügel.
Die
Friederike von Huwald hat es vorher schon angetönt. Die Zucht von Termiten ist sehr komplex und es gibt nur wenig Informationen dazu, wie man das macht. Seit einigen Jahren ist der Philipp Spindler im Zolli dran, die Zucht von Termiten zu erforschen. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie aus dem bestehenden Termitenstock im Zolli ein neuer, eigenständiger Stock gezüchtet werden kann. Wir haben den Philipp Spindler im Gespräch gefragt, wo er denn im Moment mit seiner Forschung steht.
Also ich bin seit 4 Jahren bin jetzt jährlich dran, am Probieren nachzuzüchten. Wie vorne schon angetönt, in Zusammenarbeit mit dem Tierpark in Bern, habe ich dazu mal eine Anfrage bekommen von einem Tierpfleger, dass ich das mit ihm zusammen mache. Man hat, sage jetzt mal, jedes Jahr etwas mehr dazu gelernt, weil das ist auch nicht eine alltägliche Arbeit. Und ich sage jetzt so, nach 3 Jahren ist jetzt der Durchbruch gekommen, dass man schon über ein Jahr altes Volk hat, wo jetzt dieses Jahr, also jetzt immer noch lebt zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl der neue Flug schon da ist. Also der neue Schwarm gekommen ist, wo wir jetzt von dem mal wieder auf die Seite da haben und angesetzt haben. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich will es aber noch nicht sagen, dass wir es geschafft haben, weil es ist sehr eine diffizile Arbeit.
Also das heisst, eine Schwierigkeit von dieser Zucht ist, dass man dann auch tatsächlich das schafft, über ein Jahr oder 2 Jahre die weiterhin am Leben zu behalten.
Ja, also der einschneidende Punkt ist eigentlich, dass der Pilzgarten von da wachsen. Weil das ist eigentlich, also man pflegt am Anfang weniger Tiere, sondern mehr den Pilzgarten. Wenn man den Pilzgarten am Leben erhält oder zum Funktionieren bringt, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer.
Und was können Sie machen, dass der Pilzgarten eben funktioniert?
Also die 2 wichtigsten Sachen sind Feuchtigkeit und Wärme. Wärme, das Problem haben wir gut können lösen. Und die Feuchtigkeit ist halt immer noch ein bisschen aufs Gespür drauf haben, also angewiesen vom Tierpfleger, wo wir halt anlängen und spüren. Also nicht den Pilzgarten selber, sondern auch die Erde, wo die Tiere drinnen leben, dass man ein bisschen daraus spürt, wie feucht das ist. Und da habe ich fast 2 Jahre Schulung gebraucht.
Und jetzt, damit da überhaupt die denn einziehen in die Erde, sage ich mal, können Sie uns erklären, wie das vor sich geht?
Also man weiss ungefähr, wann das der Schwarm ist, also der Hochzeitsflug der Termiten. Bis dahin sind Gefäße, die vorbereitet werden, in Form, also ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit Lehm, dass man den dort klein malen. Die einfachste oder die beste Lösung, die ich gefunden habe, ist mit einer Gemüseraffel. Da habe ich kiloweise, ich und meine Arbeitskollegen kiloweise Lehm geraffelt und somit ganze Töpperwerk gefüllt. Das sind sicher etwa gegen die 300 Töpperwerk-Geschichten in den letzten Jahren, die wir gefüllt haben damit. Das ist eigentlich die aufwendige Sache daran, bis man das Substrat dazu hat, wo die Tiere sich drinnen einnisten, von den Organismus aufbauen.
Und dann gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo sie verwischen müssen, wo dann die anfangen ausschwärmen?
Also wir können ihnen nicht verwischen, wir werden es sehen am Morgen, wenn wir arbeiten können. Das ist eigentlich das ganze Haus voll von diesen geflügelten Geschlechtstieren. Da sind wir mit den Jahren auch besser geworden, haben so Fangkäfige, sagen wir mal so Fangkisten, aufgestellt, sodass man sie anlocken kann, dass sie zentriert einmurzen sind. Was einfacher macht für A, die Hausreinigung und B, für das Zusammensammeln von diesen Tieren und nachher für spätere Vergesellschaftungen. Also das ist dann etwa eine Woche, kann man sich so vorstellen, dass Tausende von Tieren dann in einem Haus rumfliegen, über die Nacht. Und ja, man merkt es schon am Morgen, wenn man die Türen aufplüsst und ins Haus reinkommt, dass schon die ersten Tiere unter der Türschwelle vorkommen. Und dann hat man entweder Freude oder man ist schon im Stress am Morgen.
Aber das ist im Gangoas, also im Haus innen. Das heisst, Besucherinnen und Besucher vom Zolli, die erleben das unter Umständen auch mit oder machen sie dann zu?
Also der Schwarm ist immer über die Nacht Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass die Nacht weniger Fressfeinde rum sind, weil das ist in der Natur ein sehr beliebtes Tier, also Futtertier. Und wenn am Morgen der Besucher wieder kommt, ist eigentlich das Haus wieder hergerichtet und alles wieder aufgeräumt.
Aber für sie geht dann eigentlich der Abend hinter den Kulissen weiter?
Genau. Also wir sammeln sie zusammen, dann die möglichst gut und stressfrei sammeln und lagern. Und dann fängt eigentlich die Geschlechterbestimmung an, hinter den Kulissen, wo wir Männchen und Weibchen dort trennen und dann eigentlich in eine sogenannte Arena rein dort und der Tandemlauf, der spezifisch bei den Termiten vorkommt, provoziert. Und sobald man den Tandemlauf hat, also das heisst, das Weibchen läuft voraus und das Männchen hinten nach, dann hat man eigentlich ein Paar gefunden, also ein potenzielles Paar gefunden. Und die werden dann rausgelesen und separat in die kleinen Töpperware, die wir vorne angesprochen haben, eingesetzt. Und das Einzige, was sie noch machen, sind die zwei, sie müssen sich eingraben. Und wenn es ein gutes Bär ist, dann fängt es an laufen.
Also dann machen sie tagelang nichts anderes, wie schauen, wo sich zwei zusammen und dann die sich schnappen.
Tagelang haben wir nicht Zeit für das. Nein, es ist eine relativ speditive Arbeit. Also mittlerweile ist es schon fast ein bisschen ein Anlass geworden, wo wir ein paar zusammenstehen und die gemeinschaftlich die Geschlechter bestimmen. Da hat man einen riesen Kübel mit Männchen und Weibchen. Und dann fällt man eben ein paar zusammen. Und das geht dann wirklich relativ schnell. Also wenn sich ein Männchen und ein Weibchen findet, dann laufen die wirklich gerade hinten nach.
Also wie viele Männchen und Weibchen sind das denn ursprünglich, die da ausschwärmen?
Wow, ein paar Tausend.
Und wie viele von diesen Pflanzen sind ja, für ein Schlusszeichen denn in die Erde?
Also im 2019 sind wir mit etwa 120 Paar gestartet und dieses Jahr mit 180. Letztes Jahr heisst es 240 Einzeltiere und dieses Jahr 360 ungefähr. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was eigentlich aus dem Stock rauskommt. Also, das sind wirklich, ich weiß nicht, schätzungsweise 10'000, 100'000, 100'000 Tiere, die dort rauskommen.
Aber das bedeutet, es könnte eigentlich aus all diesen 360 könnte ein eigener Termitenstock entstehen, wenn alles gut ging?
Könnte theoretisch. Aber eben da weiss man eben auch nicht so viel oder so genau darüber, was der entscheidende Faktor ist, weil es das glückliche Paar ist. Vielleicht weißt du da noch etwas mehr.
Also man weiß, dass in der Natur, wenn diese großen Schwärme sind von den Termiten, dass 99,9% gefressen wird. Und wenn man sich anschaut, wie die Termitenhügel in den Savannen, gerade so in Afrika sieht man es ja sehr schön, stehen, dann, und man weiß, dass pro Stock sicherlich 100.000 Tiere fliegen. Wenn man das durch zwei teilt, also 50.000 Weibli und Männli, und jedes Pärchen wäre erfolgreich, dann wäre da wahrscheinlich überhaupt gar kein Raum mehr für irgendwas anderes, sondern die ganze Erde wäre voller Termitenhügel. Insofern müsste es, also rückschließend kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es wirklich irgendwelche Mechanismen gibt, die die Fittesten in den optimalsten Bedingungen überhaupt es irgendwie schaffen, ein neues Volk zu bilden. Es ist einfach sehr, sehr spannend zu beobachten. Man weiß auch, dass die Tiere Pheromone, also einen Duftstoff, rauslassen. Und das scheint wohl das zu triggern, was der Philipp Spindler sagte, dass die im Tandem laufen. Und was auch ganz spannend ist, ist eben, dass man diesen Geschlechtsunterschied, da ist der Herr Spindler ein sehr guter Lehrer, hat all seinen Kollegen beigebracht, wie man das Männli vom Weibli unterscheiden kann bei Termiten. Das ist wirklich sehr spannend und nicht einfach. Und das sind natürlich so Voraussetzungen, wenn man da Fehler macht und die falschen Tiere per Zufall doch wohl landen, dann kann es vielleicht auch sein, dass zwei Weibli hintereinander laufen und Tandem laufen und man hat einfach da Pech gehabt.
Wie groß ist denn Ihre größte jetzige Zucht?
Also das größte kann ich nur sagen, wie gross die Pelter sind. Und dass sicher ein König und eine Königin drin sind, aber wie viele Arbeiter, wie viele Tiere drin sind, das kann ich nicht sagen. Aber der grösste ist jetzt einen halben Meter auf einen halben Meter und etwa, was sind das, 20 cm tief, wo eigentlich gefüllt ist mit Lehm wo sie auch verbauen, wo sie gut fressen, wo bei der Wasserzugabe plötzlich Tiere auftauchen. Also ja, das sind so die grössten. Aber wie viel das drinnen ist, kann ich echt nicht sagen.
Und wie gross ist der ausgestellt ist?
Ein paar Meter.
Ich glaube, zum Verbildlichen, ich glaube, es etwa 3 Container, die bei einem Wohnblock stehen, müssen wir auch schon haben, zum Füllen.
Okay, also es ist noch ein kleiner Weg.
Es ist noch, ja.
Und jetzt so das ganze Wissen, oder? Also mit den Tupperware, wie sie das Wasser in die Völker reinbringen und so, da gibt es ja keine Gebrauchsanweisungen?
Nein, gibt es tatsächlich nicht. Also vieles ist... Vieles habe ich durch die Kollegen aus Bern gelernt, also vom Hosi Tried, der leider verstorben ist. Der hat mich eigentlich so ein bisschen auf den Weg gebracht. Nachdem er gestorben ist, sind eben die Susanna Gerber und Christoph gekommen, haben sich angeboten. Von denen habe ich auch sehr viel gelernt, also auch immer noch. Und vieles ist halt auch durch eigene Recherchen, eigene Lerneffekte, die man direkt hat, wenn man sich damit zueinander aussetzt. Und jetzt probiere ich das auch so weiterzugeben. Also jetzt haben wir dieses Jahr eine kleinere Arbeitsgruppe gegründet, wo nicht mehr, noch 4 andere dabei sind, Arbeitskollegen, wo ich so ein bisschen eigene Zuchten, also eigene Völker überreicht habe. Und auch dort sieht es sehr gut aus.
Ja, ich muss auch sagen, das ist natürlich das A und O und die Quintessenz, dass dieser Austausch von Informationen auch innerhalb der Zoos, innerhalb der Tierpfleger. Philipp Spindler hat einen Vorgänger, der Max Christen, der den Dienst geleitet hat, der hat sich auch intensiv mit den Termiten eigentlich auseinandergesetzt, beschäftigt und hat auch das Wissen dann dem Philipp weitergegeben. Und das sind immer so Bereiche, wo ich denke, das ist toll im Zolli, dass man diese minutiösen, klitzekleinen Teilaspekte einfach nachvollziehen kann und lernen kann, weil wir natürlich mit den Tieren so eng und so tiefgründig schaffen. Nicht, wenn Philipp Spindler sagt, ich muss die Erde berühren, um verstehen zu können, ob sie feucht oder nicht feucht genug war, da kann man nicht irgendwem sagen, es braucht 3 Tropfen oder 5 Tropfen aus einer Pipette, sondern das muss man wie spüren und lernen. Und wenn man das kann, quasi auch die Tiere lesen lernt, das ist bei Termiten so, das ist bei vielen anderen Tieren auch so, dann kann man natürlich irgendwann auch einen Standard entwickeln und dann irgendwann mal ein Rezeptbuch schreiben, sodass man das auch in anderen Zoos übernehmen kann. Das ist natürlich so das Ziel. Wir werden auch viel von Universitäten angefragt, die auch immer wieder Interesse an Termiten haben. Aber bislang ist die Nachfrage größer, als dass wir zum Beispiel eine Rückfrage, also Rückangebote erhalten. Insofern ist das, was der Philipp mit seinem Team macht, schon sehr, sehr, sehr toll hier im Zolli.
So ein Termitenhügel, das ist unterdessen ziemlich klar geworden, ist nicht einfach eine Ansammlung von Insekten, sondern ein hochkomplexes Gebilde. Das weiss niemand besser wie Susanna und Christoph Gerber. Sie haben beide Biologie studiert und erforschen Termiten seit vielen Jahren. Besonders die Arbeitsteilung unter den Termiten hat sie ihnen angetan. Wir haben die beiden im Zolli getroffen und Susanna Gerber hat uns als erstes erklärt, wie durchstrukturiert es in so einem Termitenstock zu und her geht.
Also es ist auf einmal König und Königin. Und die Königin macht nichts anderes, außer die Eier legen. Und der König tut sie ab und zu wieder begatten. Und dann gibt es verschiedene Kasten. Da haben wir die grossen und die kleinen Arbeiter. Und dann gibt es noch die grossen und die kleinen Soldaten. Und die Soldaten, das ist klar, die sind zum Schutz da. Die tun also nichts außer verteidigen. Und bei den anderen, bei den grossen und kleinen Arbeitern, da gibt es jetzt eben je nach Kasten, ob es grosse oder kleine sind. Und dann noch nach Alter. Bis etwa 20 Tage machen sie verschiedene andere Sachen. Und von 20, 25 Tagen an wechseln sie dann. Die Arbeiten, die sie ausführen, dass sie auf einer Seite im Innendienst junge Arbeiter, die pflegen die Larven. die füttern, die sie putzen. Und ältere Arbeiter, die gehen raus, gehen trocknendes, pflanzliches Material holen, abgestorbenes, und tragen das ein. Und wenn es im Hügel ist, das Material wird wieder von jungen Arbeiterinnen gefressen, verdaut, und dann gibt es die sogenannten Primärfäkalien, und mit denen wird der Pilzgarten aufgebaut. Und der Pilzgarten wird dann auch wieder abgebaut, da werden vor allem eben die kleinen Fruchtkörperli, die sind sehr energiereich, auf dem Pilz wachsen, die Pilzfruchtkörperli. Und dort wie die jungen Arbeiterinnen die ernten und in den Larven verfüttern. Und der Altpilzgarten, dort wie die Arbeiterinnen die Jungen den Soldaten verfüttern, weil die können nicht selber fressen. Die haben so grosse Zangen. Und dann wie die alte Arbeiterinnen, die fressen auch alte Pilzgarten. Also alles das, was nicht mehr wachsen muss, die Tiere, oder noch eben schon alt sind, die kommen nur noch alte Pilzgarten über. Und die Jungtiere, die kommen dann die Noduli über.
Viel von dem haben die beiden selber herausgefunden. Seit den 1980er Jahren haben sie schon mehrere Forschungsexpeditionen auf Afrika gemacht und haben in Kenia und an der Elfenbeinküste Termitenstöcke untersucht. Um in so einen Stock hineinzuschauen und herauszufinden, was die einzelnen Insekten genau machen, haben sie müssen erfinderisch werden, wie uns Christoph Gerber erzählt.
Genau, also unser Problem war, wir wollten wissen, wer macht was in diesem Hügel drin. Und wenn man so einen Hügel aufgrabt, dann tun alle Tiere, bis auf die grossen Soldaten, die verschwinden. Da sieht man nichts mehr. Und da kann man natürlich nie beobachten, wer tut das den Pilzgarten pflegen, wer tut die Königin füttern und so weiter. Wir haben nachher müssen eine Methode erarbeiten, wie man zum Beispiel Tiere auf dem Pilzgarten hat können fahren, eigentlich bevor man den Hügel gestört hat. Und für das haben wir den Hügel aufgegraben. Wir haben einen Gitterkäfig konstruiert, wo rundum Gitter hatte. Auf einer Seite war eine Metallplatte mit einem Loch drin. Und das Loch konnte man durch einen Schieber verschliessen. An diesem Schieber war ein Stahlkabel angebunden. Und wir haben dann den Gitterkäfig in den Hügel eingemauert, haben einen Pilzgarten drin getan, haben das Loch offen gelassen, haben das so eingemauert und das Kabel haben wir ausserhalb an den Hügel gezogen. Und wenn man dann zwei Tage später kam, hat man an diesem Kabel ziehen und dann war der Käfig verschlossen gewesen. Das heisst, die Tiere, die im ungestörten Zustand sind, bei diesem Pilzgarten waren, die jetzt nicht mehr fort können. Da hat man den Käfig ausgraben, man konnte ihn auftun, man die alles, was drin war, rausgenommen und hat jetzt analysieren, was für Tiere sind jetzt da.
So haben sie zwar herausgefunden, welche Termiten welche Funktion haben, das nennt man auch Kastenpolyetismus. Aber sie haben vermutet, dass Termiten je nach Alter auch unterschiedliche Aufgaben erledigen. Das wäre dann der sogenannte Alterspolyetismus. Weil man den Tieren aber nicht angesehen, wie alt sie sind, haben die Gerber auch hier nach einer kreativen Lösung suchen.
Und für das haben wir den Hügel ebenfalls mal aufgegraben und dann haben wir Tiere gesammelt, die unmittelbar nach der Adulthütung waren, also nach dem Erwachsenwerden, könnte man sagen. Die hat man kennt an dem, dass sie schwächer sind, pigmentiert waren als die älteren Tiere. Man hat ein paar hundert von diesen Tieren gesammelt, das war kein Problem. Man hat die ins Labor genommen und hat die mit einem Farbfleck markiert. Und dann hat man sie wieder in den Hügel eingesetzt. Man hat das drei Tage später genau gleich wieder gemacht, hat die frisch gehütete Tiere mit einer anderen Farbe markiert und so weiter. Und so hat man nachher altersmarkierte Tiere im ganzen Hügel gehabt, mit verschiedenen Farben. Man hat von jeder Farbe her gewusst, das Tier hat dann seine Adulthütung gemacht und das dann. Und nachher hat man wieder die Versuche gemacht mit den Gitterkäfigen. Und jetzt hat man die Populationen dort drin nach dem Alter können unterscheiden.
Dank der Neugier von der Susanna und dem Christoph Gerber weiss man heute mehr über Termiten als noch vor ein paar Jahrzehnten. Sie unterstützen im Zolli auch den Philipp Spindler bei den Zuchtversuchen mit den Termiten. Darum sind sie auch im Zolli vorbeigekommen.
Also heute ist es darum gegangen, dass wir junge Kolonien, die der Philipp im Herbst, ich glaube im September oder Oktober, angesetzt hat, dass man dann jetzt Pilzgarten gibt. Weil in der Natur weiss man nicht ganz so genau, wie das funktioniert, dass neue Staaten Pilzgärten können aufbauen können, woher der Pilz kommt. Man vermutet, Geschlechtstiere nehmen das mit. Aber in der Schweiz ist es nie gelungen, nachzuziehen, Termiten, Kolonien, ohne dass man Pilz dazugegeben hat. Und das ist jetzt, sind die Termiten von Philipp an die Oberfläche gekommen, haben angefangen zu bauen. Und das ist die halbe Zeit, dass man einen alten Pilzgarten dazu gibt, dass sie dann auch den weiterbauen können und dass sie einfach Pilz haben in ihrer Nestkugel.
Auch um an den Pilzgarten heranzukommen, haben sie sich etwas einfallen lassen.
Also das ist ein Rohr, das man aber schon vor 2 Jahren, glaube ich, dort eingebaut hat, in den alten Hügel rein, damit man nicht immer irgendwie den halben Hügel aufhacken muss. Und das Rohr ist aussen geschlossen und die Termiten die füllen sie aber wieder von innen. Und heute ist es darum gegangen, das Rohr zu leeren, bis man in den Bereich des Pilzgartens kommt und dort vom alten Pilzgarten stückchenweise rauszunehmen und dann wieder zuzutun.
Zum Termitenstock im Haus Gamgoas haben die Gäbers eine besondere Beziehung. Dank ihnen steht er nämlich dort. Als das Haus Anfang des Nullerjahres aufgegangen ist, haben sie organisiert, dass der Hügel von Afrika auf Basel kommt. Das sei damals eine aufwendige Sache gewesen, sagt Christoph Gäber. Er erinnert sich, dass viele Papiere haben müssen ausgefüllt werden, bis der Termitenstock endlich über den Zoll hätte dürfen. Noch 20 Jahre früher sei das ganz anders gewesen. Denn in den 1980er Jahren haben die Gäbers von der Uni Bern nämlich schon mal einen Termitenstock aus Afrika importiert. Und dort sei das überhaupt kein Problem gewesen. Es ist eine Geschichte, wie sie noch früher hätte passieren können.
Wir sind vor 11 Beiküsten in die Schweiz geflogen, im Handgepäck einen kleinen Termitenhügel gehabt. Und das war völlig problemlos. Die haben uns gefragt, in Abidjan, was wir da haben. Und wir haben gesagt, Termitenhügel. Das war kein Problem. Dann haben wir in die Kabine genommen. In Zürich haben sie uns gefragt, ob wir zügeln, zu kloten. Und wir haben gesagt, ja, wir zügeln. Und dann konnten wir durchlaufen. Das war überhaupt kein Problem.
Von der Elfenbeinküste gehen wir jetzt weiter in südliche Afrika, nämlich auf Simbabwe. Dort lebt und schafft der Architekt Mick Pierce. Wir erreichen ihn am Telefon in seinem Atelier in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe.
Hallo?
Yes, hello Mick. Here is Lucas.
Der Mick Pierce entwickelt Häuser, die ohne konventionelle Klimaanlage auskommen. Seine Gebäude stehen in verschiedenen Ländern der Welt, z.B. in Australien oder in China. Sein allererstes Gebäude mit dem innovativen Belüftungssystem steht aber in Harare, seiner Heimatstadt. Er erzählt uns, wie es zu diesem Bau gekommen ist.
So 1992, I got this big job, which was to build.
1992 habe ich den Auftrag bekommen, ein grosses Bürogebäude in Harare zu bauen, das unten dran noch Läden hat. Bürogebäude haben in Harare normalerweise eine Klimaanlage. Aber ich habe es dann geschafft, meinen Auftraggeber davon zu überzeugen, statt einer Klimaanlage, die Strom braucht, ein Belüftungssystem zu bauen, das mit der kalten Nachtluft das Gebäude abkühlt. Weil die Nächte sind eher kühl und die Tage sind heiß.
So ein natürliches Belüftungssystem klingt nachher eine nicht ganz einfache Aufgabe. Die Inspiration dazu hat sich der Mick Pierce in der Natur geholt, bei den Termiten. Und beim berühmten englischen Tierfilmer David Attenborough.
I mean, it started with David Attenborough climbing inside a termite's nest in northern Nigeria.
Alles hat mit dem David Attenborough angefangen, wo z Nordnigeria in einen Termitenhügel hineingestiegen ist. Er hat dann im Fernsehen beschrieben, dass Termitenhügel ein Belüftungssystem haben, und er hat erklärt, wie das funktioniert. Das habe ich extrem spannend gefunden. Also habe ich mich selber auf die Suche nach Termiten gemacht. Glücklicherweise leben in den Sumpfgebieten rund um Harare sehr viele Termiten.
Die Termites, one particular type of termite, build these chimneys like a, so it works like a chimney. Mm-hmm. And they built these towers in September, October.
Sie bauen Nester, wo hohe Kämme haben, wo oben offen sind. Sie bauen die Hügel aber nur im September, Oktober und November, also dann, wenn die Hitze kommt. Das alles hat mich wahnsinnig fasziniert und ich habe angefangen, mehr über Termiten zu lesen und auch die Hügel genauer zu untersuchen. Ich habe Temperaturmessungen gemacht und herausgefunden, dass, egal wie warm das es draussen ist, die Temperatur im Hügel konstant um die 31 Grad ist.
Was around 31 centigrade and it did vary a bit, but not much.
Dass Termiten so ein komplexes Belüftungssystem brauchen, hat mit dem Pilzgarten zu tun. Damit der Pilz wachsen kann und nicht kaputt geht, braucht er ein stabiles Klima. Das wird im Termitenhügel durch ganz viele Belüftungsschächte erreicht, die in der kalten Nacht kalte Luft reinlassen. Weil Termitenstöcke aus hartem Lehm gebaut sind, können sie die kalte Luft speichern. Und sobald die gespeicherte Luft durch den Tag wieder warm wird, steigt sie auf und verlässt den Termitenstock, bevor sich der aufheizen kann. Nach diesem Vorbild und nach viel Recherchieren und Ausprobieren hat Mick Pierce ein Belüftungssystem für Gebäude entwickelt.
And what I do is to have two fans.
In meinem Gebäude hat es zwei Arten von Ventilatoren. Einer läuft in der Nacht und einer am Tag. Der Nachtventilator bläst kalte Nachtluft durchs Gebäude. Die Luft geht durch ein Netz von Schächten und Tunnel und wird in jedem Raum unter den Boden geleitet, wo sie durch einen speziell gebauten Unterboden aus Beton gespeichert wird und gleichzeitig die alte Luft vom Tag raustreibt. Das alles passiert in der Nacht und wenn man am Morgen ins Büro kommt, sind die Räume wieder angenehm abgekühlt. Während dem Tag läuft dann der Tagesventilator, der frische Luft hineinbringt. Die wird wiederum durch die gespeicherte Nachtluft unter dem Boden abgekühlt und behaltet den Raum kühl.
The day fan then turns on and pushes air through and is cooled by the teeth.
Die spezielle Innenarchitektur sieht man im Gebäude, im Eastgate Center, auch von außen an. Es hat 48 Kämme und ist aus Beton und Lehmziegel gebaut. Es hat viele begrünte Balkone und aus der Fassade stehen Steinblöcke raus. So sieht das langgezogene Gebäude etwas aus wie ein ornamentales Muster. Die Elemente haben aber nicht nur eine ästhetische Aufgabe. Die unregelmäßige Oberfläche sorgt auch dafür, dass die Wärme besser abgestrahlt wird. Auch das hat Mick Pierce der Natur abgeschaut. Ein Kaktus zum Beispiel funktioniert mit seinen vielen Dornen nach genau diesem Prinzip. Zum Aussehen von seinen Gebäuden sagt Mick Pierce:
Well, they don't look like anyone else's. They're very odd.
Sie sehen nicht aus wie die von allen anderen. Sie sind ziemlich seltsam. Seltsam, aber durchaus funktional. Auch in dieser Folge haben wir Besucherinnen und Besucher im Zolli gefragt, was sie über Termiten wissen wollten. Und es sind auch das mal ein paar interessante Fragen zusammengekommen. Die erste geht darum, warum der Termitenstock meistens ein bisschen verlassen wirkt.
Wieso sieht man Termiten eigentlich so selten?
Also Termiten sieht man in dem Sinne nicht, weil sobald sie eigentlich an die Oberfläche kommen, sie sind in Gefahr, gefressen zu werden. Und dementsprechend packen sie als Futter ein, wo sie abbauen, außerhalb. Also wird zuerst eine Lehmschicht darum gelegt, sodass man im Verborgenen das in Ruhe abbauen kann. Also das ist eigentlich ein Selbstschutz.
Sind Termiten und Ameisen eigentlich miteinander verwandt?
Nein, sind sie nicht. Also die Ameisen sind eigentlich mit den Wespen verwandt und Termiten mit den Schaben. Und der Hauptunterschied ist, dass Termiten die haben kein Puppenstadium haben und da sich ausschließlich nur Pflanzen ernähren und Ameisen können sich auch von tierischen Produkten ernähren.
Wie alt werden eigentlich Termiten?
Also ein König und eine Königin, wie wir schon gehört haben, leben bis zu 20 Jahre. Und ein Soldat und ein Arbeiter im Schnitt etwa 90 Tage.
Brennt es an der Hand, wenn man Termiten berührt?
Also von den vielen, vielen, vielen Termitenarten, die es gibt, gibt es, unsere macht das nicht, die wir haben. Aber es gibt sogar ganz abgefahrene Dinge bei denen, also die können auch so ein Sekret aussondern. Und es gibt sogar eine Termitenart, die stehen etwas unter Druck, das ist ein bisschen brutal gesagt, aber die zerplatzen und sondern dann Sekret ab und machen so Feindvermeidungen. Ja. Also das ist schon unglaublich, was es da alles für verschiedene Strategien gibt. Also die Art, die wir haben, die macht das nicht. Ja.
Wie hoch ist der höchste Termitenhügel auf der Welt?
Tja, das ist eine berechtigte Frage. Das weiß ich nicht. Aber ich habe mal einen gesehen in Afrika, das fand ich ganz spannend. Der war bestimmt so 6-8 Meter hoch und obendrauf saß sogar ein Perlhuhn und hat sich gewärmt. Also ja, die können schon sehr, sehr hoch werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch statisch irgendwann gar keinen Sinn macht, in 13, 15, 20 Meter hoch zu gehen, sondern meine Schätzungen würden jetzt zwischen 6 und 8 Meter liegen, das ist das so. Aber
also was man weiß, ist, dass ein Einzugsradius bis 50, 55 Meter von einem Termitenstock aus ist, wo man Futtermittel beschaffen und bis zu 15 Meter in die Tiefe Wasser holen.
Und wie ist denn das jetzt beim Stock, den man hier im Zolli sieht? Ich meine, der hat ja auch eine gewisse Höhe. Also geht denn das auch noch nach oben?
Also es hat eine Mulde drin, ja. Aber eben unser stagniert jetzt auf dieser Größe. Wir könnten noch künstlich vergrössern, indem wir einfach Holz oben drauf legt. Aber
ich glaube, wenn der mehr Möglichkeiten hätte, angenommen, das ginge, man würde ihn auf der Löwenanlage lassen, dann würde der wahrscheinlich auch höher gehen. Aber dann hätte der auch ein anderes Klima, mit dem er sich auseinandersetzen müsste. Das ist halt immer so die. So scheinen die ganz zufrieden zu sein, sonst wären die wahrscheinlich nicht mehr da.
Am Schluss der Sendung kommen wir wie immer noch zum Beobachtungstipp. Häufig schaut man im Haus Gamgoas ja vor allem die Leuen an. Oder man verschrickt kurz ab dem Nilkrokodil, weil es so gut tarnt ist und man plötzlich merkt, dass es sehr nahe bei der Scheibe liegt. Der Termitenhügel bekommt da weniger Aufmerksamkeit. Falls Sie das nächste Mal dort aber Heu sehen rumliegen, sollten Sie sich kurz Zeit nehmen und etwas genauer anschauen, sagt Friederike von Huwald.
Es gibt immer wieder Momente, wo die Termiten Heu bekommen. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass Montag um 13.30 Uhr und so, aber es lohnt sich halt immer wieder mal reinzuschauen, die Anlage. Und wenn die Heu bekommen und man steht daneben und das fängt an so zu knistern, dann muss man stehen bleiben und genauer hingucken, weil dann sind die Tiere aktiv. Und dann sieht man auch die Tiere. Also das ist für die nicht machbar, das Heu in so kurzer Zeit einzudecken, wie das beim Blatt wäre oder bei einem anderen Material. Und da habe ich schon öfters Tiere gesehen in großer Vielfalt. Und das Spannende ist dann wirklich, wenn man den Besuchern sagt, jetzt müssen sie wirklich mal hingucken und still sein, dann funktioniert es. Dann plötzlich ist die Magie da und man sieht es.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.